Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Anne Wielander und ich sind heute angekommen im Kinojahr 2001 und besprechen 7 Filme in unserem ersten Teil. Und fangen an mit Training Day von Antoine Fuqua. Das ist der Name, den Stephen Gätchen so gerne ausgesprochen hat bei der Weltpremiere des Michael Jackson Films. Das ist ja ein Film, den er auch gedreht hat. Berühmt wurde Antoine Fuqua 2001 mit Training Day. Und es ist ja auch der Film, der Denzel Washington, dem Hauptdarsteller, seinen ersten Hauptdarsteller-Oscar eingebracht hat. Wohlweislich wahrscheinlich eine Auszeichnung, um ihn generell zu ehren. So ganz habe ich diese Figur nicht in mein Herz schließen können, unabhängig davon, dass er ein Antagonist ist. Es ist sehr selten, dass Antagonisten Oscars bekommen. Er ist da in diesem Kopffilm so ein bisschen für mich wie so ein Kostümdarsteller. Den Swag, den er da zeigt, den er dann ja auch bei Ridley Scott in Gladiator 2 sehr übertrieben zeigen würde. Und dieser, ich will nicht sagen, fast schon Borat-artiger Auftritt, aber er wirkt für mich wie ein Hollywood-Star, der auf Ghetto-Mann macht. Und das, er hat mich auch ein bisschen erinnert an Colors, den Film mit Dennis Hopper, der 11 Jahre zuvor ins Kino kam. Wir erleben hier Ethan Hawke als seinen neuen Buddy. Die amerikanischen Cops sind ja immer zu zweit unterwegs. Und der ist so ein bisschen wie ein Serpico, der die Korruption aufdeckt und sehr früh merkt, dass Denzel Washington krumme Geschäfte macht mit den Leuten, die er teilweise eigentlich verhaften sollte. Er hat auch sehr kitschige Momente, weil was Ethan Hawke letzten Endes das Leben retten wird, ist die Tatsache, dass er auf Streife eine Vergewaltigung einer Schülerin verhindert und sich dann herausstellt, dass das Mädchen, deren Vergewaltigung er verhindert, die Tochter ist eines einflussreichen Kriminellen, der erfährt, dass er der Retter ist und deshalb Ethan Hawke nicht tötet. Also da kommt viel zusammen, was eigentlich nur im Märchen
ist. Ja, das ist zu kompliziert. Aber das heißt, der Film heißt der Training Day und da wird also auch wird viel trainiert. Mhm. Und die Schauspieler trainieren sozusagen auch, nämlich Mimikry und ihre Schauspielkunst. Und Ethan Hawke ist sehr gut. Und Washington ist auch sehr gut, du hast recht, das ist eine manierierte Rolle, es ist eine Antagonistenrolle, es ist eine Gaunerrolle, vielleicht eigentlich nicht gemäß Denzels, sagen wir, Image und auch nicht seine Erscheinung und seinem allgemeinen Auftreten. Aber wir sprechen natürlich von Denzel Washington, wie man ihn später kannte. Er ist doch, glaube ich, er war doch einige oder reichlich 10 Jahre vorher in Glory, oder? In dem Bürgerkriegs-Epos.
1988 war das.
Ja, also das war dann schon, war da schon lange her. Und man hatte sich längst gewöhnt an Washington als Hauptdarsteller. Und insofern war es tatsächlich wohl ein Bilanz-Oscar. Aber der Film ist auch sehr gut. Die Referenz ist ja eigentlich nur 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte, unvergessen, von 1982, glaube ich. Das ist der Buddy-Film schlechthin, wenn man absieht von den Cop-Filmen der 60er und 70er Jahre. Dieses Duo Murphy-Nolte etablierte das Verhältnis, das auch Hawke und Washington in Training Day haben.
Mhm. Dieser Film ist ja auch in den Nebenrollen sehr, sehr gut besetzt. Der immer hervorragende Scott Glenn spielt einen Drogendealer. Aber es gibt auch einige Rapper, die mitmachen. Dr. Dre spielt mit. Snoop Dogg, der sich noch nicht mal selber spielt, der spielt normalerweise eigentlich immer sich selber. Er hatte damals ja schon diesen Snoop Doggy Dogg Stil. der so markant war, dass er eigentlich nur als sich selbst besetzt werden konnte. Hier schlüpft er nochmal eine Rolle. Wir sehen Cliff Curtis, der normalerweise eigentlich immer einen Helden spielt, hier auch als Drogendealer. Und nicht zu vergessen Macy Gray, die ich nicht mag, die auf der Bühne schon mal so abwesend wirkt, als wäre sie eigentlich stoned die ganze Zeit. Und in dieser Rolle hier auch als Mutter, als Frau eines der Killer. Und nicht zu vergessen Tuco Salamanca. Wer kennt ihn nicht aus Breaking Bad, gespielt von Raymond Cruz, hat auch hier eine frühe, absolut schurkische Rolle. Der Mann mit dem bösen Blick, also der kleine Mann mit dem bösen Blick. Die Russenmafia spielt irgendwann auch mit. Also mich hat der Film nicht überzeugt. Als Actionfilm nicht, wie auch als Drama nicht. Er ist zu konstruiert, was die Wendungen angeht, warum die ganze Zeit Denzel Washington versucht hat, Ethan Hawke in eine Rolle hineinzudrängen, bei der er am Ende abkassieren und ihn töten kann. Ich gebe diesem Film 2,5 Sterne.
Ja, das ist ein harsches Urteil. Ich versuche mich daran zu erinnern, wie ich den Film damals rezipiert habe. Ich glaube, sehr gut. Aber zugleich scheinen natürlich immer andere Filme durch und auch frühere Filme von Fuqua, die ich gesehen hatte. Ob die Ghetto-Kultur hier richtig dargestellt ist, weiß ich nicht. Du hast natürlich recht. Das hat auch mit Colors von und mit Dennis Hopper und Robert Duvall zu tun, dass der Fuqua-Film nicht ganz so gelungen scheint. Aber 3 Sterne.
Okay, dann machen wir weiter mit einem Film, den Arne vorstellt. Dem ersten von 2 Ridley Scott-Filmen, den wir uns fürs Kinojahr 2001 vorgenommen haben, nämlich Black Hawk Down, über die reale, also tatsächlich stattgefundene Katastrophe einer Evakuierung in Mogadischu. Wie heißt denn mal die Hauptstadt?
Wo waren die? Ja, von Somalia. Ja, Mogadischu, Hauptstadt genau, von Somalia.
Genau, andersrum. Genau, du hast recht. Ja. Mogadischu ist die Stadt.
Ja. Ja, und genau. Diese Schlacht, Schlacht kann man kaum sagen, die misslungene Evakuierung amerikanischer Soldaten aus einem Kessel fand 1993 statt, ich glaube am 3. und 4. Juni. Das ist also ein authentischer Vorfall, der von einem amerikanischen, von Mark Bowden, einem amerikanischen Kriegsreporter, der in verschiedenen Büchern Schlachten und Katastrophen des amerikanischen Militärs beschrieben hat. Darauf geht der Film von Ridley Scott zurück. Weiß den Drehbuchautor nicht, jedenfalls nicht Bowden.
Nee, ich gucke mal eben. Der heißt Ken Nolan. Ich kenne den.
Ken nicht. Nolan. Nicht verwandt mit dem anderen Nolan. Jedenfalls. Ja, es ist ein Film, der wie oft bei Ridley Scott mitten im Geschehen ist, mit Handkamera gefilmt. Er ist rasant, ist unüberschaubar. Im Mittelpunkt des Geschehens steht Josh Hartnett, unter anderem auch Ewan McGregor. Und der General, der amerikanische General, wird gespielt von Sam Shepard, sehr charismatisch. Und es geht um die Vorgänge einer Evakuierung. Und der Black Hawk ist ein Hubschrauber. Und es geht darum, dass Hubschrauber abgeschossen werden und dann im feindlichen Gebiet landen. Und das Buch von Bowden heißt mit dem deutschen Titel und ist auch der amerikanische Untertitel Kein Mann wird zurückgelassen, immer das amerikanische Motto. Und hier war es allerdings schwer, niemanden zurückzulassen, weil sie eben in feindlichem Feuer standen. Und es ist ganz, ganz schwer, eine solche Evakuierung durchzuführen. Es ist dann ein Heldenepos ohne Helden. Darin vergleichbar mit Band of Brothers. Band of Brothers ist, glaube ich, der realistischste Film über den Zweiten Weltkrieg. Und dies ist einer der drastisch realistischen Filme über modernen Krieg, der vor allem über Bildschirme geführt wird, aus einer Kommandozentrale heraus. Und man beobachtet auf den Bildschirmen, was draußen passiert. Da auch schon durch sozusagen die ersten Drohnen gestützt. Man sieht dann die Bilder, was im feindlichen Gebiet geschieht, kann aber oft nicht eingreifen und muss also hilflos zusehen, wie Soldaten beschossen werden.
Der Film dauert 152 Minuten und mindestens 90, wenn nicht sogar 2 Stunden des Films bestehen aus Action und Evakuierung, was schon mal sehr mutig ist. Es war der erste Film nach seinem Comeback, den er ein Jahr zuvor hatte mit, also den Ridley Scott ein Jahr zuvor hatte mit Gladiator. Dementsprechend lang, du hast ja schon ein paar Namen genannt, ist diese fast schon sensationelle Besetzungsliste. Ich lese noch ein paar Namen mehr vor. Neben Josh Hartnett und Sam Shepard und Ewan McGregor, die du schon genannt hast, machen unter anderem noch mit Tom Sizemore, also seine nächste große Kriegsrolle nach Saving Private Ryan. Eric Boehner, der damals noch kein Star war. Es macht auch mit, lass mich mal durchgehen, ich habe einige Namen. Jason Isaacs, den man damals kaum noch kannte. Später war er Malfoy, ne, der Vater von, ich weiß nicht, wie der heißt, der Vater von Draco Malfoy. Jelio Ivanek, gerne in Schurken besetzt, hier als Commander. Nikolai Coster-Waldau, auch in einer sehr früher zu sehen. Also Jaime Lannister aus Game of Thrones. Tom Hardy macht mit, den man damals noch nicht kannte. Orlando Bloom macht mit im selben Jahr wie der Herr der Ringe. Also wirklich eine sehr, sehr gut besetzte Riege von bekannten Stars, als auch Newcomer, was gezeigt hat, dass das Vertrauen in Ridley Scott damit endgültig zurück war. Hannibal, über den sprechen wir in der nächsten Sendung, glaube ich. Oder diese, mal gucken, ich habe den, glaube ich, für jetzt auch notiert. Dieser Film spiegelt natürlich das generelle Problem wieder. Es wird auch erwähnt im Film, hier ist Bürgerkrieg und das ist unser Krieg. Also ein Krieg, den die Amerikaner sich auch zugelassen haben, zu versuchen zu lösen. Und er wird sehr stimmungsvoll eingeleitet mit so Needle Drops. Das macht Ridley Scott auch sehr, sehr stimmungsvoll, fast schon so auf Apocalypse Now Niveau. Nur hier ist es hier halt 90er-Jahre Musik. War ja 1994, also Face No More, Falling to Pieces, aber auch ältere, wie Suspicious Minds von Elvis. Es gibt einige Szenen, die nicht gezeigt wurden, habe ich gelesen. Das ist die berühmteste Szene, das berühmteste Foto zeigt ja den halbnackten amerikanischen Soldaten, der durch die Straßen geschleift wird. Diese Szene hat man nicht nachgestellt, andere auch nicht. Es gibt allerdings so ein paar, ja, ich will nicht sagen Vorbehalte, aber so Sachen, die mir inszenatorisch nicht gefallen. Die Somalier, die werden oft von Ridley Scott, gerade aus der Vogelperspektive der Drohne, so inszeniert wie eine anonyme, dunkle, amorphe Masse. Das hat, und das war von ihm nicht beabsichtigt, macht es ein bisschen den Eindruck, als würde man Ameisen sehen. Das ist der Eindruck, der da entsteht, auch wenn diese unfreiwillig rassistische Filmweise wahrscheinlich gar nicht intendiert war. Aber du hast am Endeffekt halt die charakterstarken Amerikaner gegen die gesichtslosen Somalier. Das sieht komisch aus. Ich kann mir nicht helfen. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so sieht. Aber ich finde das irgendwie blöd. Das Motto der GIs lautet, wir schießen erst auf sie, wenn sie auf uns schießen. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Ab dann geht es nämlich richtig los. Und unabhängig von dieser typischen Wailing Woman arabischen Klagemusik, die Anfang der Nullerjahre sehr in wurde, der sich sogar John Williams hinzugewandt hat, gibt es da auch ein paar weitere zweifelhafte Szenen. Ein Soldat, einer der GIs, winkt ein paar Kindern zu, um ihnen zu sagen, wir werden euch nicht töten, keine Angst. Und dann winken die freundlich zurück. Ich glaube nicht, dass die das getan haben in Wirklichkeit. Und ein Kindersoldat will einen der GIs erschießen, rutscht aber aus und tötet dadurch seinen eigenen Vater. Das ist eine sehr billige Art und Weise, den Kindersoldaten zu bestrafen dafür, dass er etwas tut, was ihm eigentlich indoktriniert wurde. Das ist eine Bestrafung, zu sagen, siehst du, du bist ein Kindersoldat, du willst mich töten, aber nein, du bist so doof, tötest deinen eigenen Vater, nur weil wir alle ausgerutscht sind. Das ist eine blöde Moral, die da gezeigt wird. Also entweder es wird gezeigt, dass amerikanische Soldaten Kindersoldaten töten, oder die werden halt einfach nicht eingebracht. So. Dann wird ja dann einer von denen gefangen genommen. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ich glaube nicht, dass es Josh Hartnett ist. Einer der GIs wird gefangen genommen. Und dann reden die dann halt, die Rebellen auch mit ihm und sagen dann allerdings den sehr treffenden Satz, glaubt ihr denn, wenn der General Aidid kriegt, dass wir dann die Waffen niederlegen und die Demokratie annehmen? Aber es ist ja ein klassisches Thema. Das ist ja auch das, was jetzt Trump um die Iran hat. Was glaubt man denn, wenn man irgendwie die Hydra mit den 7 Köpfen und die Schlange da, wenn man dann eine erledigt, wird sich das alles ändern? Was glauben die Amerikaner da eigentlich? Das ist ein bisschen lehrbuchartig eingebaut, aber letztendlich ist für mich der Kernsatz auch des Films, unabhängig davon, dass, pass auf, ich frage dich mal was und würde gerne wissen, ob du erraten kannst, was die Antwort ist. Es ist ein klassischer Dialog zwischen einem verletzten Soldaten und einem, der eben rettet. Der verletzte Soldat sagt zu dem anderen, bitte sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Was antwortet der andere?
Naja, das stimmt natürlich zu.
Ja, nee. Ja. Er sagt dann, das wirst du ihnen schön selbst sagen. Und jetzt hoch mit dir. Das ist so der Klassiker. Das hast du bei Private Ryan zum Beispiel nicht. Das ist klug genug. Ja, aber es ist immer so, sag meiner Frau, sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Und dann sagt er dann, hey, das wirst du schön selbst machen.
Und, ja, das geht ja möglicherweise nicht bei den Mount Everest-Filmen. Also die sind halt zu weit oben.
Ja.
Und mit dem Satellitentelefon.
Ja, wird das nicht gehen?
Ja.
Naja, so viel dazu.
Ja, dennoch, also das ist ein sehr guter Film. Das sind da dramaturgische Schwächen, die kitschig sind, die du genannt hast.
Ja, ich gebe dem Film 3 Sterne.
4 Sterne.
Gut, dann machen wir weiter mit einem, den ich vorstelle, nämlich Cameron Crowe's Vanilla Sky. Ja, damals ging schon kräftig durch alle Medien, wie groß der Star-Faktor Tom Cruise war nach Mission Impossible 2 immer noch und wie teuer es gewesen sein muss, den Times Square leer zu bekommen. Der wurde extra gesperrt für die Dreharbeiten. In einer Traumsequenz läuft Tom Cruise, rennt Tom Cruise durch Manhattan und sieht nur leere Straßen und denkt, was ist denn hier los? Bin ich der letzte Mensch der Welt? Dann landet dann irgendwann, hat ja Harry Belafonte damals auch gedreht in dem Film nach dem Atomkrieg, wo er dann durch die leeren Straßen läuft, war auch New York. Hier geht er halt über den Times Square, hat $1 Million gekostet, glaube ich, für ein paar Stunden, den komplett zu sperren, ist ja auch, ne? Platz, wo normalerweise pro Tag hunderttausende Menschen drüber laufen. Und Tom Cruise fragt sich, was ist denn mit mir los? Und dann wacht er halt auf. In dem Film Vanilla Sky, das ist ein Remake eines, glaube ich, spanischen Films oder mexikanischen Films, geht es viel um Traumzustände und Wachzustände und was davon jetzt eigentlich gilt. Ne? Ich habe mir jetzt auch ein paar Notizen gemacht, also wenn es jetzt irgendwie raschelt, sorry Leute. Es geht darum, dass Tom Cruise in Vanilla Sky einen Autounfall erleidet. Er ist so ein Entrepreneur, so ein reicher Erbe auch, leidet oder überspielt auch viel die Tatsache, dass er als Sohn vor allen Dingen berühmt ist, eines Zeitungsmagnaten und jetzt aber trotzdem ein Imperium leitet, ist ein Playboy, der sich verliebt in Penelope Cruz und seine Geliebte Cameron Diaz bekommt das mit und ist davon nicht begeistert und beschließt, beide umzubringen, indem sie so eine Suizidmission macht in einem Auto und so eine Brücke runterfällt, die dann in den Central Park mündet. Sie stirbt und Tom Cruise wird entstellt. Unabhängig davon, dass er in dieser Zeit, also von Mission Impossible 2 und Vanilla Sky am besten überhaupt aussah, auch die beste Frisur hatte, wie ich immer gerne sage, ist das ein Film, der natürlich so ein bisschen blöd mit dieser Eitelkeit spielt, der Enttäuschung, dem Selbsthass, die Frustration darüber, entstellt zu sein. Er lässt sich eine Maske anfertigen, läuft dann damit rum, kommt damit aber irgendwie auch nicht so wirklich klar. Und lustig war, er trifft auf einer Party, hat er den Unfall noch nicht gehabt, Steven Spielberg, der so einen Cameo-Auftritt da hat als sich selbst, der begrüßt mit "You son of a bitch". Und wenig später würde Tom Cruise ja nach seinen Scientology-Ausrastern, die er gehabt hat, oder als er irgendwie bei Oprah oder wo das war, da auf den ganzen Sesseln rumspringt nach War of the Worlds, er selber erstmal für ein paar Jahre out sein, da haben die beiden sich aber noch verstanden. Es gibt auch ein sehr lustiges Produktionsfoto, das Tom Cruise zeigt auf einer Kiste, wie er neben Jason Lee steht, um gleich groß zu sein wie er. Cameron Diaz, die ihn auch überragt, ist in diesem Film auch kleiner. Also der Star-Faktor Tom Cruise wird ja sehr stark betont. Cameron Crowe ist ja, der vorher Almost Famous gedreht hat und wie wir ja wissen, ein Rolling Stone-Autor gewesen ist, macht teilweise sehr, sehr gute Musikstücke in seinen Filmen, auf die man vielleicht nicht so wirklich kommt. Wild Honey von U2, ein eher unbeachtetes Stück aus dem Album All That You Can Leave Behind, das im Jahr zuvor erschienen ist. Paul McCartney wurde für den Titelsong Vanilla Sky zumindest Oscar nominiert, auch wenn er nicht bekommen hat. Es gibt Everything in its Right Place, ein Film, ein Song, der eine große Karriere als Film-Soundtrack-Song in verschiedenen Filmen nach sich ziehen würde. Sehr gut eingesetzt ist Sweetness Follows von R.E.M. in einer Szene, in der Tom Cruise Eifersucht hat und Penelope Cruz und Jason Lee unterstellt, dass sie was miteinander haben könnte. Ist ähnlich gut eingesetzt wie das Stück Junk von Paul McCartney bei Jerry Maguire. Also Songs, die eher die Stimmung widerspiegeln, als inhaltlich zu den Situationen zu passen. Das hat der Tarantino so ein bisschen eingeführt in den 90er Jahren, dass er Lieder genommen hat für seine Soundtracks, die das exakte Gefühl auch wörtlich widerspiegeln, im Gegensatz einfach zu dem Gefühl, das entsteht. Deswegen ist es an manchen Stellen im Film auch ein bisschen doof, wenn Tom Cruise eine Entscheidung trifft, die sich als falsch herausstellt und er dann in der Bar sitzt und dann I Might Be Wrong von Radiohead nochmal eingespielt wird. Das übertreibt es ein bisschen. Bevor ich an dich übergebe, will ich nochmal kurz über den Inhalt oder den Sinn des Films nochmal zu sprechen kann. Also unabhängig von dieser Eitelkeitsfarce, die Tom Cruise da durchzieht, ist es leider ein Film, der nicht so wirklich Sinn ergibt. Oder wir haben ja immer gelernt, ne, wir hatten das mal gesagt, du hast es ja gesagt bei The Last Boy Scout, ich habe es gesagt bei Wendigo und Trauer tragen, was will uns dieser Film denn eigentlich sagen? Und das weiß ich hier auch nicht. Denn dieser Millionär David Ames, so heißt Tom Cruise in der Rolle, kann es sich leisten, zu so einem Kryonikverein zu gehen und sich einfrieren zu lassen, bis die Technik es ermöglicht, ihm wieder ein richtiges Gesicht zu machen. Er erwacht am Ende 150 Jahre später. Frag mich, was soll das? Was will uns dieser Film denn eigentlich sagen? Das verstehe ich nicht. Das ist das eine. Warum sollen wir diese Arroganzshow des Tom Cruise, der Millionär spielt, bemitleiden, der sich 150 Jahre später aufgetaut sein eigenes Leben wieder zurückholt? Das ist das eine, was ich nicht verstehe. Und das Lustige ist ja auch, er war ein überzeugter Scientologe damals auch schon. Und das ergibt, Kryonik ergibt für Scientology nicht wirklich Sinn. Er verteidigt diese Kryonik in dem Film, das ist sein Lebenstraum zu sagen, ich will wieder ein anderer Mensch werden, aber dieses Tetan-Prinzip der Scientologen beinhaltet, dass du deinen Körper, dass die Seele deinen Körper verlässt mit deinem Tod. Ne, der ja auch entsteht, wenn du dich einfrieren lässt. Denn ist der Tetan 3 geht dann längst irgendwie zum nächsten Planeten oder sowas. Und das ergibt dir keinen Sinn, denn aus scientologisch, in Anführungszeichen religiöser Sicht, ist Kryonik eigentlich der letzte Quatsch.
Ja, also ich habe mich damals ebenfalls gefragt, weshalb dieser Film gedreht wurde, weshalb Cameron Crowe ihn gedreht hat, weshalb Tom Cruise mitspielt, Cameron Diaz und Penelope Cruz. Zugleich beantwortet sich die Frage sozusagen selbst. Cruz wollte gern mit Cruz und Cameron Diaz arbeiten und er wollte noch einmal mit Cameron Crowe arbeiten, mit dem er so erfolgreich Jerry Maguire gemacht hatte. Nun ist Jerry Maguire Komödie, manchmal auch Tragikomödie, ist ein sehr unterhaltsamer Film, außerordentlich populär. Das war nicht nur der Durchbruch für Cameron Crowe, wenn man nicht Singles als seinen Durchbruch bezeichnen möchte, sondern da war er auch schon in der Nähe seiner Billy Wilder Leidenschaft und nah an der Oscar-Nominierung oder wurde sogar für den Oscar nominiert. Der Film wäre es auch wert gewesen, den Hauptpreis zu bekommen. Vanilla Sky ist ein europäischer Kunstfilm, wie der spanische Film, den ich nicht gesehen habe, aber das Verschwurbelte und die Gedankenkonstrukte und die Traumgespinste, die der Film zeigt, sind sehr ungünstig für Cameron Crowe, der geradlinige Filme, inszenierte Filme mit Humor. Hier ist kein Humor. Und hier sind die Rollen schlecht besetzt. Ich glaube, dass das so eine Obsession oder so eine Vorstellung von Tom Cruise war, der ja auffällig oft Masken trägt und kosmetisch zurecht gemacht wird für seine Filme. Mission Impossible, und also schon im ersten Mission Impossible, und da werden immer Masken abgezogen. Und auch hier das Motiv der Entstellung. Also jemand, der so schön ist, muss offenbar im Film oft entstellt sein oder Masken tragen. Ne? Und ich glaube, dass das halt vor allem ein Vehikel von Tom Cruise gewesen ist, der sein Kumpel, der dann wohl nicht so lange Kumpel blieb, Cameron Crowe dafür engagiert hat.
Ja, warum der Film Vanilla Sky heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht es darum, dass der Himmel künstlich aussieht, 150 Jahre später, oder generell so eine Glitch-Welt entsteht, so ein Glitch in the Matrix-mäßig. Kurt Russell macht ja auch mit und spielt letzten Endes ja auch einen sozusagen nicht vorhandenen Psychiater, der einfach nur wie so ein zweites Ich mit Tom Cruise während seiner Kryonikphase spricht. Letzten Endes wirft sich Tom Cruise von einem Dach, was einfach nur bedeutet, er wacht auf und betritt 150 Jahre später die Frage gestellt, was wollen sie lieber machen? Wollen sie weiter schlafen und ihren Träumen weiterleben, weil Cameron Cruise, Penelope Cruise ja inzwischen tot ist, ne? Und wollen sie einfach mit den Fantasien mit ihr weiterleben, aber die Träume von ihm sind ja nicht schön. Sie betrügt ihn in den Träumen mit Jason Lee, der auch erstaunlich schlecht spielt in diesem Film. Also Vanilla Sky markierte einen Bruch für beide, für Tom Cruise als auch für Cameron Crowe. Für Tom Cruise würde es, ich glaube, danach hat er einmal noch mit Redford gedreht, aber danach für einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren das letzte Drama sein, in dem er mitspielt. Er hat danach nur noch Actionfilme und Franchise gemacht. Und für Cameron Crowe war es auch ein Bruch. Der Film, den er danach gedreht hat, war schon deutlich nur mal kleiner, das war mit Orlando Bloom, wo der irgendwie so ein Mixtape abfährt durch die USA, den auch keiner geguckt hat, We Built a Zoo mit Matt Damon, über das sie Kimmel ja auch mal so lustig gemacht hat, auf eine sehr lustige Art und Weise, hat auch schon keiner gesehen. Also das Projekt hat beiden nicht gut getan. Ja, kommen wir zur Bewertung. Also der Tetan hat den Körper verlassen. Scientology-mäßig war diese ganze Kryonik umsonst. Tom Cruise hat das nicht bedacht. Gebe Vanilla Sky mit viel gutem Willen noch 3 Sterne.
2 Sterne.
Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Film von Arne, nämlich Robert Altmans Gosford Park.
Ja, der Film ist eine reine Freude und einer der letzten großen gelungenen Filme von Robert Altman. War damals auch der erste populäre Film Altmans seit einigen Jahren. Seit ungefähr Kansas City, würde ich sagen, das war 93, denke ich, 92. Altman, der Altmeister des überlappenden Dialogs. Auch in diesem Film gibt es überlappende Dialoge, weil unglaublich viel gesprochen wird. Es spielt auf einem britischen Landsitz bei einem adligen, reichen Altvater, der eingeladen hat auf sein, also zum Wochenende. Gibt eine Feier und es kommen also Schauspieler, Songschreiber, Tingeltangel-Akteure, viele Aufschneider, die von dem Millionär eigentlich Geld erbitten wollen oder erbetteln wollen oder sich erhoffen, dass sie Geschäfte machen können. Ich habe jetzt die Besetzungsliste nicht da. Ich muss
sie vorlesen.
Ja, bitte.
Weiter und ich unterbreche dich sofort.
Also es ist eine der eindrucksvollsten Besetzungen überhaupt. Es sind
alles keine Superstars.
Also nicht Superstars, ja. Aber Helen Mirren und
Charles Dance, Stephen Fry,
ja.
Richard E. Grant,
ja.
Clive Englisch. Owen, Maggie Smith, Emily Watson. Oh,
doch. Das sind englische Schauspieler.
Kristen Scott Thomas.
Genau, also das ist eine fantastische Besetzung, weshalb Robert Altman einen Film gemacht hat, den Julian Fellows, den wir kennen von, sag schnell, warum fällt es mir nicht ein?
Ich habe so lange meine Kohle aus dem Kühlschrank.
Ja, die Adelsserie, der britische Landsitz, es wird nachgereicht. Ich hab die ganze Serie gesehen, ja. Es gibt 3 Spielfilme davon. Die Geschichte eines Grafen Und dessen Sippschaft von, ich glaube, ungefähr 1905 bis 1935. Naja, Julian Fellowes hat Gosford Park geschrieben. Es ist ein Whodunit. Stephen Fry spielt den ermittelnden Inspektor. Es wird jemand umgebracht. Und wie immer bei Julian Fellowes gibt es die Zweiklassengesellschaft. Man hat die sichtbare Gesellschaft sozusagen, die sich in den Gesellschaftsräumen tummelt und schön speist. Und dann hat man das Gesinde und im Keller werden die Angestellten gezeigt, die Köchin und Zimmermädchen und dergleichen. Und dann wird ermittelt bei den einen wie bei den anderen und jeder gerät in Verdacht in bester Manier von Agatha Christie. Es kommen alle in Frage und am Ende gibt es eine sehr komplizierte Aufklärung. Also Julian Fellowes hat es da große Freude gemacht, einen Agatha Christie-Film zu drehen mit fantastischen Schauspielern auf engstem Raum. Die Kamera verlässt also kaum das Anwesen. Es gibt nur, glaube ich, die Ankunft der Gäste bei strömendem Regen und dann gibt es die Abfahrt der Gäste. Und das alles ist also mit wie man so sagt, makabrem britischen Humor gedreht, zu dem Robert Altman in der Lage war, weil das Drehbuch nun auch so geschrieben ist.
Ja, es würde ja sein letzter Film sein. Wir hatten mal im Kontext von wahrscheinlich einer Flug über das Kuckucksnest darüber gesprochen, dass dieser sehr freundlich aussehende ältere Herr ein ziemliches Scheusal gewesen sein muss als Regisseur, drogenabhängig, hat alles an den Schauspielerinnen ausgelassen. Louise Fletcher, als sie ihren Oscar bekommen hat für einer Flug über das Kuckucksnest und sich in Gebärdensprache bei ihren Eltern bedankt hat, die taub sind, wurde dann gleich von ihm nachgeäfft. Er hat sie rübergewunken im Auditorium bei den Oscars und hat dann gleich in Gebärdensprache, in so Pseudo-Gebärdensprache, sie nachgemacht, was sie sehr, sehr getroffen hat. Den Regie-Oscar und auch den besten Film des Jahres für das Jahr 2001 hat ja einen Film bekommen, den wir zum Glück überhaupt nicht besprechen, auch nicht in der nächsten Sendung, nämlich Ron Howard's Beautiful Mind. Und als Ron Howard den Regie-Oscar bekommen hat, dann kann ich mich noch erinnern, ist David Lynch, der für Mulholland Drive auch nominiert gewesen ist, aufgestanden und ist ein paar Reihen nach hinten gegangen zu Robert Altman und hat ihn umarmt. Es war David Lynchs Art, Robert Altman zu sagen, dass er für ihn der Gewinner ist. Man könnte sagen,
für Gosford Park?
Ja.
Und Lynch war für Mulholland Drive nominiert.
Dann ist Lynch nach hinten gegangen, hat ihn umarmt oder wie die Schulter gedrückt und irgendwie ist es eine schöne Geste, weil Lynch gezeigt hat, wer ihm am meisten bedeutet. Ist natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen respektlos gegenüber dem Regisseur, der in Wirklichkeit auf der Bühne steht.
Also ich kann mich an die Verleihung nicht erinnern und habe die Szene nie gesehen. Aber ich habe die Oscar-Verleihung damals gesehen. Ich weiß noch, dass ich dachte, jetzt mit Beautiful Mind, lieber Gott. Und jetzt bekommt Crow seinen Oscar. Möglicherweise für die falsche Rolle. Ich würde sagen, Crow hätte für The Insider.
Aber er hat ihn ja nicht gekriegt. Es war
Nein,
Ron Howard hat Regie und Film und Russell Crowe hat für Gladiator im Jahr
davor. Er hat für Gladiator und dann für Beautiful Mind.
Genau, nicht. Beautiful Mind gab es ja auch die Kontroverse, das hat ja auch eine Auswirkung gehabt, dass dieser Mathematiker, ich weiß nicht mal, wer das ist, der da dargestellt wird, in seinen schizophrenen Episoden auch antisemitisch war. Und man sich gefragt hat, weil der Film das ja größtenteils oder vielleicht sogar komplett auch verschweigt, kann man jemanden dann, der diesen Menschen spielt, auszeichnen? Das hat natürlich auch Russell Crowe nicht gerade in die Karten gespielt.
Ja, also wäre auch ungewöhnlich gewesen, im Jahr nach dem Oscar-Gewinn noch einen Oscar zu gewinnen für diese Rolle, die ja auch erkennbar
Oscar-Bait.
Ja.
Oscar-Baiting gewesen
ist. Ja. Schematisch angelegt war und so dieses kindliche Getue, der schräg gelegte Kopf, das sind natürlich alles so, Vorlagen für einen Schauspieler, der so gut ist wie Russell Crowe. Aber wir sind nun abgeschweift. Wir sprechen ja über Gosford Park und nachher sprechen wir über Mulholland Drive. Und wenn es einen Film gibt, der in dem Jahr hätte gewinnen müssen, dann Mulholland Drive. Sicher nicht Gosford Park, was eine Fingerübung ist. Und eben das Spätwerk eines sehr verdienten Regisseurs, der aber mit großen Schwankungen Filme gemacht hat. Und der zwar zu den Klassikern zählt, aber nicht zu den beliebten Regisseuren, dessen Filme einem sofort einfallen, abgesehen von Nashville wahrscheinlich.
Ja, also für mich sind Robert Altman-Filme eine Qual. Das Schlimmste war für mich A Wedding von 1978, der, glaube ich, 200 Minuten geht. Das ging mir bei Gosford Park ähnlich. Ich kann mich an keinen Film erinnern von Robert Altman, den ich gerne gesehen habe. Nashville habe ich damals in unserer 1975er-Sendung begonnen zu sehen und habe ihn dann ausgemacht.
Hm.
Aber das ist meine persönliche Abneigung, von daher ist die Bewertung auch zu subjektiv. Aber ich würde dem Film wahrscheinlich dann 3 Sterne geben.
Ja, mehr würde ich ihm auch nicht geben, so unterhaltsam er ist. Downton Abbey. Julian Fellowes hat Downton Abbey geschrieben, die Serie und die Filme. Und er hat Gosford Park geschrieben. 3,5 Sterne.
Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem Film, den ich vorstelle, einem wirklich schlechten Film, der so schlecht ist, dass es noch nicht mal Spaß macht, ihn anzusehen, nämlich John Carpenters vorletztem Spielfilm Ghosts of Mars. John Carpenter gilt ja als Feminist. Ja, er hat fast eigentlich immer sehr starke Frauenrollen. Besetzt in den 70er Jahren schon, einem problematischeren Jahrzehnt als heute, Jamie Lee Curtis, Adrian Barbeau in The Fog. Gut, The Thing bestand nur aus Männern. Karen Allen in Starman in den 80er Jahren. Und es ist allerdings auch so, dass er eine Neigung hat, man muss es einfach so sagen, für Bombshells. Das betrifft auch Jamie Lee Curtis, vor allen Dingen Adrian Barbeau. Und das betrifft jetzt hier die nicht schlechte Schauspielerin, aber sich nicht in ihre Rolle hineinfindende Natasha Species Hensridge. Das ist ein sehr illustres Casting, was er da zusammengebaut hat. Fast so aufregend wie die von Robert Altman. Das machen unter anderem mit als Hauptdarsteller Ice Cube, der so ein bisschen diese Austin Stoker-Rolle übernommen hat. Oder war das Austin Stoker in Assault? Auf jeden Fall so ein bisschen die des Outsiders. Gespielt von Ice Cube, der leider kein guter Schauspieler ist. Jason Statham macht mit in einer sehr frühen Rolle. Und auch Pam Grier, von der ich mich frage, wie sie nach Jackie Brown so eine Rolle annehmen konnte, in der sie zudem auch noch sehr, sehr früh stirbt. Naja, gut, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Man hat damals auch immer noch an Carpenter geglaubt, obwohl er seit Mitte der 90er, also Up in the Mouth of Madness oder vielleicht sogar schon Jagd auf einen Unsichtbaren, nur schlechte Filme gedreht hat. Und dieser Film sollte das auch nochmal bestätigen, wie sehr er den Instinkt verloren hat für Themen. Es geht darum, dass eine Marskolonie keine Signale mehr sendet. Das war eigentlich so ein Aliens-Thema. Und da jetzt halt Natasha Hensridge als Soldatin und Pam Grier als Soldatin und Jason Statham als Major oder so dann da mal ein bisschen aufräumen sollen und gucken, was da eigentlich los ist. Da treffen sie auf so einen Kult von Marsgeistern, also ein bestimmter Marsgeist, infiziert über die Luft die Menschen und macht sie zu so rasenden Zombies. Die Kulissen sind grauenhaft, ne? Also geröte, rot angemalte Pappbauten in einer Natur, die null Probleme macht. Ich weiß gar nicht, wann es da, die laufen ja auch alle ohne Raumanzug rum, wann es da den Atmosphärenwandler denn gegeben hat. Vielleicht bin ich dabei auch eingeschlafen, als sie es erklärt haben, dass man einfach so auf dem Mars rumlaufen kann. Die Natur macht also null Probleme, es gibt nicht mal Sandstürme und es ist erstaunlicherweise auch nicht minus 200 Grad kalt. So, das größte Problem des Films ist, das soll so ein bisschen die kolonialistische Kritik sein, diese Marsgeister an sich, diese verrückten Menschen, die da leben, die sind eigentlich sehr, sehr glücklich. Denen geht es da eigentlich gut. Und das stellt gleich den Sinn des Films in Frage. Warum gehen die denn da überhaupt hin und lassen die da, und warum lassen sie die nicht einfach von Anfang an Ruhe? Warum müssen die GIs dort überhaupt aufräumen? Was finden die denn da? Da gibt es keine Rohstoffe oder anderen Dinge, die sie unbedingt erbeuten müssen und zurückbringen müssen, irgendwelche Pläne oder sowas. Das ist das größte Problem. Ein Film, der keinen Auftrag hat. Make-up ist gemacht von Greg Nicotero, der Designer als auch Schöpfer, auch Regisseur von The Walking Dead sein sollte. Er greift hier das Motiv der aufgepfählten Köpfe, das in The Walking Dead ja auch eine entscheidende Rolle spielt, wird auch von Robert Kirkman natürlich in den Comics erfunden, wieder auf, zeigt das, das sieht ganz gut aus. Der Hauptgeist sieht so ein bisschen aus wie Pazuzu aus Der Exorzist. Auch das eine Make-up-Geschichte, die John Carpenter überhaupt nicht mehr nötig hat. Es gibt sehr, sehr schlechte Jumpscares, sozusagen also aus dem Lehrbuch der schlechten Jumpscares gilt ja irgendwie die ruhige Aufnahme einer Person in der Stille, während dann durch den vorne im Bildschirm dann wiederum schnell eine Figur huscht, begleitet von einem schnellen Sound. Das ist alles so unstilistisch und so untrademarkmäßig für John Carpenter, dass es gar nicht auffällt, dass er den Film gedreht hat. An sich ist er gut gedacht. Er sollte ja, wie ich gesagt habe, eine Anlehnung auch sein an Anschlag bei Nacht, Assault on Precinct 13. Eine Mischung aus Sci-Fi-Horror und Western-Struktur mit einer Gruppe von Gesetzeshütern, also hier dann halt Natasha Henstridge und dem Gefangenen Ice Cube. Die müssen dann transportieren. Das ist eigentlich auch was für dich, diese Western-Struktur. Ne? Die Sheriffs müssen Gefangene transportieren in einer isolierten Siedlung und werden dann belagert von Outlaws. Das ist eigentlich auch die Western-Situation, die wir in Assault on Precinct 13 hatten oder einen Film, den du wahrscheinlich noch besser kennst als ich, Rio Bravo. Aber dann gibt es dann halt diese blöden Geister und es fehlt halt so ein bisschen dann auch einfach dieser Antagonist. Ne? Wenn die alle gleichzeitig gleichberechtigt sind, dann werden die irgendwann auch zu so einer anonymen Masse. Die sehen dazu auch nicht gerade bedrohlich aus, fast so Mad Max-mäßig. Also es ist eine sehr unstete Mischung aus Horror, Action, Film und B-Movie. Ich weiß nicht, wie man so diesen Midas-Touch da verlieren kann, wie John Carpenter den verloren hat. Ich finde es sehr, sehr traurig.
Ja, das ist bedauerlich. Ich kenn den Film tatsächlich nicht, habe ihn auch nicht nachgeholt, da er in den Annalen eigentlich auch gar nicht vorkommt. Man findet ihn in der Filmografie von Carpenter. Aber ich habe mich vollkommen auf dich verlassen, beurteile den Film also nicht. Aber ja, sag du, ja, anderthalb, zwei Sterne.
Ich gebe dem Film tatsächlich einen Stern. Ich glaube, ich habe noch nie einem Film einen Stern gegeben. Das ist die Premiere, allein deshalb, weil ich großer Carpenter-Fan bin. Und halt überhaupt nicht verstehe. Er hat auch so blöde Rückblenden. Der hat so eine Story-in-Story-Struktur. Natasha Henstridge wird dann verhört am Ende, wie dieses ganze Unternehmen schiefgehen konnte. Wenn du das machst, Film im Film, Rückblende, dann ist auch die Spannung raus, weil du jetzt zeigst, dass die Alte überlebt hat. Ne, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und naja, also hier passt nichts zusammen. Sci-Fi-Western, blöder Soundtrack auch, also Rock-Sounds, ein bisschen an Sie Leben angelehnt, aber halt sehr viel schlechter. Hat was TV-mäßiges. Ice Cube funktioniert nicht als Anti-Held, er ist auch kein guter Schauspieler. Die Themen kommen vor, Isolation, Kontrollverlust, fremde Mächte, aber das ist nicht gut genug. Nein, ich gebe diesem Film, ich bleibe dabei, ich gebe diesem Film einen Stern.
Ist fast so, als hättest du von dem nächsten Film gesprochen, von Mulholland Drive, was du eben gesagt hast, finstere Mächte und Mythen und Mysterium.
Ja.
Und Eifersucht, Drama und die Zwillingshaftigkeit des Lebens, lesbische Liebe, alles in Mulholland Drive, der laut einer Umfrage der BBC unter 177 Filmkritikern und Wissenschaftlern der beste Film des 21. Jahrhunderts bis zum Jahr 2016. Ich würde sagen, es ist der beste Film des 21. Jahrhunderts geblieben, inklusive aller David Lynch-Filme. Und möglicherweise ist es sogar der beste Film von David Lynch. Vielleicht die berühmte Episode 8, glaube ich, von Twin Peaks ausgenommen. Aber Mulholland Drive ist ein sehr langer Film, der eigentlich eine Serie werden sollte und ist leider gescheitert. Also Lynch hat das Geld nicht bekommen. Später konnte er Twin Peaks 3 noch finanzieren, aber er konnte Mulholland Drive nicht finanzieren, konnte aber den Spielfilm finanzieren. Es ist schwer zu sagen, wovon der Film eigentlich handelt. Landei kommt nach Los Angeles. Das Landei, eine Schauspielerin ist Naomi Watts. Und sie lernt eine Frau kennen, die naturgemäß, weil Naomi Watts blond ist, brünett ist, Laura Herring. und die beiden freunden sich an und sie lernen unter anderem den Filmproduzenten oder Regisseur Justin Theroux, gespielt von Justin Theroux. Und dann gibt es die üblichen Lynch-esken Verwirrungen und Kriminalfall. Und dann kommt ein Detektiv, gespielt von Robert Forster, und zwar nicht von dem australischen Sänger und Songschreiber Robert Forster, sondern von Quentin Tarantino Robert Forster aus Jackie Brown. Und dann ändert der Film vollkommen die Richtung. Also es geht, es ist ein Film auch übers Filmemachen. Man sieht die Sets. Es gibt da sozusagen ein verwunschenes Haus. Es gibt sehr erotische Szenen mit den beiden Schauspielerinnen. Und dann wird der Film vollends surreal. Und das alles spielt am und um den Mulholland Drive.
Straße, die eigentlich vorher keiner kannte, ne? Große
ja, Drive. Ja, ich glaube, Brando hat da gewohnt, ja, mit Nicholson. Also
aber als
neben
Film, aber war das als Filmmotiv? Also sozusagen, ja, die Straße als, ja, Filmort, war das so bekannt?
Ich weiß es nicht. In einigen Filmen der 40er Jahre kommt das, glaube ich, vor. Also im Film Noir kann ich mir vorstellen, dass Mulholland Drive vorkommt. Aber das ist ja keine der ganz berühmten, also nicht Sunset Boulevard oder so. Ne? Mhm. Also spätestens jetzt kennt man den Mulholland Drive. Ist auch eine sehr lange Straße. Ne? Lynch hat ja selbst da in den Bergen oder in den Hügeln, muss man sagen, in den Hügeln gewohnt. Und später dann bei den Waldbränden oder bei den verheerenden Bränden hat er dann, der ja schon COPD geschädigt war durch das jahrzehntelange Rauchen, konnte er dann nicht mehr atmen und ist möglicherweise oder sehr wahrscheinlich letztlich daran gestorben.
Also dieser Film greift ein bisschen das Motiv vorweg, das David Lynch 5 Jahre später für Inland Empire als Tagline benutzt hat, Woman in Trouble. Und darum geht es auch hier. Du hast ja schon erzählt, es sollte ursprünglich eine Serie sein, für die aber kein Greenlighting bekommen hat. Ich hätte mal Mulholland Drive gerne als Serie gesehen, weil er als Film für mich nicht funktioniert. Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist mir die thematische Nähe zu dem, wie ich finde, weit überlegeneren Lost Highway zu groß. Auch da geht es ja um Identitätsverlust, Auflösung von Identität und die Vorstellung, jemand anders sein zu können, so wie Laura Herring heißt sie, ne?
Ja.
Ja, möglicherweise sie und Naomi Watts eine und dieselbe Person sind, so wie sich auch Bill Pullman in Lost Highway ja erträumt, Balthasar Getty zu sein und eine zweite Chance zu bekommen und die dann auch versiebt. Das ist mir ehrlich gesagt zu nahe. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Regisseur ein bestimmtes Motiv immer wieder variiert, so wie es für Inland Empire und der Wahrnehmungsauflösung ja auch getan hat, die Identitätsauflösung. Aber so ich kann in den Lobklang für diesen Film. Das Problem ist, es gibt zu viele Szenen und zu viele Charaktere, die darauf bauen, dass dieser ursprünglich als Pilotfilm gedachte Film, der da nochmal um 40 Minuten erweitert wurde, Studio Canal hat ihm das Geld dafür gegeben, diese Szenen sind so abstrakt mit dem Cowboy, der diese Lehren da erteilt, aber auch mit dem von Angelo Badalamenti gespielten Mafia-Man, dass die Tatsache, dass man sie nur ein- oder zweimal sieht im Film, zwar Rätselhaftigkeit verursachen und man irgendwie denkt, hey, was machen die, wieso kommen die nicht mehr wieder, aber mit dem Wissen, dass sie eigentlich in anderen Episoden dieser Serie, wenn sie denn gedreht worden wäre, dann zur Auflösung kommen, viel besser ist. Ich habe wirklich überhaupt nichts dagegen, wenn Figuren rätselhaft bleiben, aber wenn sie ursprünglich angedacht sind, aufgeklärt zu werden, das haben ja Mark Frost und David Lynch für Twin Peaks 3 ja durchaus getan. Ich habe mal so überschlagen, ich würde sagen, die Hälfte der Figuren in Twin Peaks 3 werden dann halt doch erklärt. Wenn das hier aber wegbleibt, und zwar allein deshalb, weil es nur ein Pilotfilm ist, aber eigentlich die Fäden überhaupt nicht zusammengeführt werden können, dann ist mir diese Art von Mysterium einfach zu konstruiert. Und das nervt mich einfach an dem Film. Dadurch bleiben die Charaktere unausgeleuchtet, obwohl sie wahrscheinlich beleuchtet worden wären. Es gibt ja die sehr, sehr gute Casting-Szene. Du hast auch gesagt, es ist ein Film über Hollywood und das Casting auch an sich und wie diese junge Frau dann zu so einem Routinier ins Casting geschickt wird, eine Kussszene nachstellen, so eine Verführungsszene, die sehr intensiv gedreht ist, vielleicht das Intensivste, was Lynch überhaupt gedreht hat, aber natürlich aus heutiger Sicht, aus MeToo-Sicht, wahrscheinlich auch schon problematischer ist. Das sind Dinge, denen sich David Lynch ja nie gestellt hat. Ne? Frauen sind für ihn immer Verführerinnen gewesen, sinnliche Wesen. Ich verstehe ja auch diese Schlusssequenz nicht, in der Betty und Rita da irgendwie dieser Opernsängerin zuhören, dieser Silencio-Sängerin und dann weinen. Ne? Dann gibt es ja irgendwie auch hier diese blaue Box oder diesen blauen Schlüssel. Ich habe mich bei Lynch auch immer gefragt, das ist ja eine Playback-Aufführung auf dieser Silencio-Bühne. Dean Stockwell macht das ja im Blue Velvet auch. Was David Lynch wohl immer so inszeniert hat am Playback?
An Playback?
Ja, also halt irgendwie so eine Playback-Darbietung, so wie Dean Stockwell im Blue Velvet, als er da auch im Raum steht. Und das ist ja hier mit Crying genauso. Diese Tränendarbietung auf der Bühne. Das ist halt, weiß ich nicht, er scheint es ja zu mögen. Ich dachte, vielleicht weißt du, warum. Es ist...
Ja, das gibt es ja auch in... in Twin Peaks, auch in der dritten Staffel, treten am Ende der Episoden ja Bands auf, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und er hat einfach immer seine Lieblingsmusik ausgesucht. Abgesehen von der Musik von Angelo Badalamenti, der auch für Mulholland Drive die Musik gemacht hat.
Ja, es gibt ja eine sehr berühmte Szene, die auch sehr gut ist, die gleich am Anfang stattfindet, auch da mit einer Figur, die nicht beleuchtet wird. Das ist dieser Mann, der über seine Ängste spricht in einem Diner und sich den Ängsten stellen soll.
Ja.
Und dann beschließen sie, er sagt, ja, da ist was. Ne? Also, das lauert hinter dem Diner. Und das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Kunst, einen Jumpscare anzukündigen und dann exakt das abzuliefern, was der Erzähler, dieser junge Mann, tatsächlich ankündigt. Das gibt's eigentlich gar nicht. Also ich hab sowas noch nie gesehen, dass er sagt, da hinten lauert irgendwas. Mhm. Ich will da eigentlich nicht hingehen. Und sein Begleiter sagt, wir müssen jetzt hingehen, wir stellen uns ihrem Problem. Ja. Und dann geht er hin und dann taucht halt was auf. Ne? Ja. Hinter dieser so ein Hobo, der gespielt wird von der Schauspielerin, die auch The Nun spielt in diesem Horrorfilm, weil sie so eine charakteristische Nase hat. Und das ist ja auch dieses Backwoods Man, darüber haben wir bei Twin Peaks ja auch schon gesprochen, ist halt so ein Motiv für David Lynch, ist das Böse immer aus den Wäldern und immer schmutzig und verdrängt und immer Penner-Style. Ne, das ist das.
Der Mann im Diner ist auch David Lynch.
Ja, genau. Er muss sich dem stellen und er leidet dann wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch und der Ton wird auch ganz dumpf, er kriegt auch einen Herzinfarkt. Eine herausragende Szene, die gar nicht hätte funktionieren dürfen, weil sie ankündigt, was sowieso passiert und trotzdem einen Jumpscare. Das gibt es eigentlich. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Eine ganz, ganz, ganz tolle Szene und wahrscheinlich, ne, alle wollen ja diesen Film deuten. Lynch würde ja nie seine eigenen Filme deuten, aber alle, natürlich dient diese Gegenüberstellung von der Diner-Szene und dem, was bei den Mülleimern haust, hinter diesem schicken Diner, auch tatsächlich ist natürlich auch ein Spiegel dessen, was einem Hollywood vormacht. Ne? Also dass hinter dieser schönen Fassade, wie man immer sagen würde, eine sehr hässliche Realität steckt. Das bedeutet diese Szene, denke ich.
Ja, davon handelte der späte David Lynch, aber es handelte auch der frühe David Lynch davon. Noch nicht so sehr vom Filmgeschäft, weil er die Erfahrung von Dune noch nicht gemacht hatte und mit anderen Filmen, die er nicht finanzieren konnte. Aber so am Anfang hatte er Glück, war sein Genie erkannt worden für den Elefantenmenschen. Da war es für ihn aber schwer, in England zu filmen und von Anthony Hopkins ernst genommen zu werden, der sich aber später bei ihm entschuldigt hat und ihn dann für einen Meister hielt. Das war aber nicht so am Anfang von Lynchs Karriere, als er 1980 den Elefantenmenschen gemacht hat in England.
Kannst du eigentlich Ann Miller?
Ja.
Die macht da auch mit. Sehr geliftet, aber sie macht damit ihre letzte Rolle, glaube ich.
Ja?
Ja.
Ja, er hat ja doch viele ältere Schauspielerinnen besetzt und er hat vor allem Schauspielerinnen besetzt, die an die er sich erinnerte aus den späten 50er Jahren, als er mal Peyton Place gesehen hat und die Melodramen jener Zeit und überhaupt alle Fernsehserien im Schwarz-Weiß-Fernsehen. Das hat er nie vergessen. Darauf ging seine Vision zurück. Und vor allem natürlich die Liebesgeschichten, die melodramatischen Liebesgeschichten in seinen Filmen. Also von mir 5 Sterne für den besten Film des 21. Jahrhunderts.
Ja, ich gebe den besten Film des 21. Jahrhunderts mit viel gutem Willen 3,5 Sterne.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum letzten Film für heute, nämlich dem zweiten Ridley Scott-Film Hannibal. Natürlich einer der meist erwarteten Filme nach dem absolut Überraschungserfolg von Das Schweigen der Lämmer 10 Jahre zuvor. Für das es diesen Clean Sweep von 5 Oscars in den wichtigsten Kategorien gegeben hat, unter anderem auch für Jodie Foster und Anthony Hopkins natürlich, der 10 Jahre später, zwar 10 Jahre älter aussieht, aber den sie mit viel Mühe und Not noch geschafft haben, ein bisschen jünger zu schminken. Jodie Foster wollte Clarice Starling oder Clarice, wie sie vom kunstsinnigen Hannibal Lecter jetzt neuerdings genannt wird, nicht nochmal verkörpern, ausschlaggebend war. Weiß nicht, ob es das Drehbuch von David Mamet und Steven Zaillian war nach dem Thomas Harris Roman, ob es am Drehbuch lag, ob sie keine Lust mehr hatte oder ob sie die Szene zu eklig findet, in der Ray Liotta sein eigenes Gehirn essen muss. Auf jeden Fall hat sie nicht zugesagt und wurde neu besetzt durch Julianne Moore, eine sehr, sehr gute Schauspielerin, die vielleicht Jodie Foster nicht ganz vergessen machen kann, diese Zerknirschtheit oder diese Traurigkeit, die sie hat, aber doch eine ganz gute Action-Schauspielerin ist. Ich finde Hannibal als Roman sogar noch besser als Das Schweigen der Lämmer. Über den Film lässt sich das leider nicht sagen. Es war Lee Child, der Thriller-Autor, der mal sehr treffend gesagt hat, Hannibal Lecter fing an als Figur, als Psychopath und als Krimineller und wurde irgendwann zum absoluten Weinexperten. Und es stimmt ein wenig. Ich bin großer Fan des Hannibal-Romans, aber Thomas Harris hat erkannt, welchen Reiz seine Figur in der Popkultur haben würde und hat versucht, ihn ein wenig besser auszustatten. Also der Roman endet ja auch anders. Ich erzähle das jetzt einfach mal, weil den Film ja sowieso jeder kennt. Da werden Clarice, wie sie jetzt im Neuen genannt wird, Starling und Hannibal Lecter sogar ein Paar, flüchten unerkannt nach Rio und leben dann dort ihr Leben. Hannibal Lecter rettet ja sowieso das Starlings Leben vor den Wildschweinen. Sie ist geschockt und fällt ins Koma bei ihm und er ist ja der klügste Mensch der Welt. Ne? Hannibal Lecter gilt ja als klügster Mensch der Welt und er hat irgendwie dann so, hat so Berechnungen so angestellt, um Zeitreisen zu machen. Die funktionieren leider nicht. Das sind alles Sachen, die im Film gar nicht vorkommen, aber nur um zu zeigen, wie Thomas Harris diese Figur geliebt hat, Zeitreisen zu machen, weil er hat ja dieses Trauma aus dem Zweiten Weltkrieg, das ja in Hannibal Rising erzählt wird. Seine Schwester Misha wird aufgegessen von Kollaborateuren der Nazis, die nichts mehr zu essen haben im strengen Winter und deshalb alles essen, was ihnen in die Finger kommt. Er findet dann im Kothaufen eines der Kollaborateuren dann auch einen Milchzahn von ihr. Und Hannibal Lecter erträumt sich, dass Clarice Starling, das ist jetzt so ein bisschen billig psychologisch, die neue Misha, also seine neue tote kleine Schwester sein könnte, wenn er es schafft, in der Zeit zurückzureisen. Klingt ein bisschen wie David Lynch sogar. Ne? Das kommt im Film alles gar nicht vor, aber das ist sozusagen die Background-Geschichte. Sie wacht dann irgendwann auf, säugt ihn auch an ihrer Brust. Also so psychoanalytisch schwer zu vermengende Motive von Mutter und Tochter und gestorbener Schwester, die nicht wirklich zusammenpassen, das hat er alles weggelassen. Was Ridley Scott auch weggelassen hat, sind die, man muss es einfach so sagen, sehr klischeehaften Darstellungen von Minderheiten. Also wir hatten ja im Red Dragon, dem Roman, Francis Dolarhyde, einen Mann, der sich deshalb in eine blinde Frau verliebt, weil er sich für seine Mundkiefer-Gaumenspalte schämt. Jamie Gump in Silence of the Lambs war ein transsexueller Mörder. Hier haben wir Mason Verger. Das ist ein Milliardär, der sich im Drogenrausch angeleitet durch Hannibal Lecter selbst verstümmelt hat im Gesicht. Eine abscheuliche Maske, die Gary Oldman da trägt. Und nun Kopfgeld aufsetzt, um Hannibal Lecter zu fangen, der sich in Florenz versteckt. Als Dr. Fell. Also der Weintrinker. Ja, Vincent Verger, Gary Oldman. Ich frage mich, warum nimmt Gary Oldman solche Rollen an? Bei Winston Churchill, okay, hat er den Oscar gekriegt, sieht noch ein bisschen aus wie ein Mensch. Aber hier kann er jetzt eigentlich jeden hinsetzen können. Egal. Naja, er setzt halt hier Kopfgeld aus. Und auch dieser Mason Verger ist ein wenig stigmatisiert worden von Harris, weil er nämlich sowohl homosexuell als auch ein Kinderschänder ist. Und diese Kombination wird oft getroffen und sie ist statistisch halt nicht erwiesen. Man sagt immer wieder so Friedrich Merz-mäßig, ja, solange sie die Kinder in Ruhe lassen, ist okay. Aber es gibt einfach keinen statistischen Zusammenhang zwischen Homosexualität und Pädophilie. So, das wird hier aber so unterstellt. Das ist schon so ein bisschen doof. Ich habe mir relativ viel dazu notiert. Man merkte schon. Gut, also, Julianne Moore, neu besetzt als Clarice Starling. Vielleicht die einzige Neubesetzung, die man abnehmen konnte, mal abgesehen von James Bond. Und eilt also nach Florenz und die Herrscher von Mason Verger auch, die Italiener, die ihn dann irgendwie den Wildschwein verfüttern wollen. Florenz an sich ist ein erzählerischer Luxus, den sich Ridley Scott und Thomas Harris gönnen, der eigentlich mit Hannibal überhaupt nicht richtig viel zu tun hat. Außer halt zu zeigen, dass er halt jemand ist, der arbeitet ja als Kurator da in der Kirche oder in so einem Museum, der sich halt extrem gut mit Kunst halt irgendwie auskennt. Ich weiß noch, ich war bei der Weltpremiere des Films, die auf der Berlinale stattfand, 2001 zugegen. Erstaunlicherweise habe ich einen Platz direkt hinter Anthony Hopkins bekommen. Sollte es nicht glauben, heute machen Stars das ja nicht mehr, aber der hat sich den Film tatsächlich auch selber noch angesehen. Und man hat so von hinten auch gesehen, wie sich seine Gesichtszüge an manchen Stellen so leicht verändert haben in Richtung eines Lächelns. Hopkins hat sich ja für die Rolle ein paar neue Marotten zugelegt. Er sagt einmal Tada sehr oft, aber er sagt auch Okidoki sehr oft. Alles so Popkultur-Comic-Momente, die Hannibal Lecter ein bisschen sympathischer darstellen lassen sollen. Gut, er wird dann da also von einem leicht anrüchigen Cop Fazzi dann in Florenz entdeckt und der auch versucht, verschiedene Leute auf Hannibal Lecter anzusetzen, weil es eine Belohnung gibt von mehreren Millionen Dollar. Da gibt es dann die sehr klischeehafte Szene, nachdem er selber dafür verantwortlich ist, dass einer der Herrscher, die er auf Lecter ansetzt, sich danach die Hände wäscht. Ne? Ich wasche meine Hand in Unschuld, um sich das Blut dann irgendwie von Händen zu bekommen. Ist aber ein sehr, sehr guter Side-Charakter, dieser Inspektor Fazzi, weil der halt irgendwie so schmierig ist und ein bisschen den Gegenpol darstellt zu dem völlig engelsgleichen Hannibal Lecter, der dort irgendwie alles macht, was er tun will und im Gegensatz zu Das Schweigen der Lämmer eben nicht nur in weiß zu sehen ist. Er trägt ja diese weiße Gefängniskleidung in Das Schweigen der Lämmer, sondern hier tatsächlich in voller Anzugmontur da durch Florenz irgendwie mit der Zigarettenspitze eilt und allen so wie der Roadrunner so ein bisschen entkommt. Mason Verger stellt irgendwann die Frage, was will denn eigentlich, was ist eigentlich die Anziehungskraft zwischen Hannibal Lecter und Clarice Starling und sagt dann den sehr schönen, auch aus dem Buch übernommenen Satz 1:1, Does Lecter want to fuck her, kill her or what? Ne? Ich hasse diese Beauty and the Beast Getue zwischen den beiden. Und das fasst so ein bisschen auch das Verhältnis zwischen Lecter und Starling auch zusammen. Ich übergebe gleich an dich. Noch ganz kurz. Lecter wird gefangen genommen und an einen Pfahl gebunden in einer Scheune und soll den Wildschweinen verfüttert werden. Er macht dann etwas, das so berühmt war im Roman, dass sogar auch Harald Schmidt darauf verwiesen hat in einer seiner Kolumnen, die er damals geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das Fokus war oder Spiegel. Hannibal Lecter empfindet keine Angst. Die Wildschweine riechen Angst. Riechen an ihm halt keine Angst und fressen ihn nicht, weil er sich ein Gedächtnisprinzip des Gedächtnispalasts zugelegt hat. Der Gedächtnispalast ist so eine Flucht ins Innere, in der du verschiedene Räume und Schubladen hast und ein bisschen so ein Garten meinetwegen auch oder ein Schlafzimmer, die du jederzeit besuchen kannst und in denen du dich einrichten kannst und nichts kann dir passieren, weil du völlig dann in dieser Innenwelt lebst. Das ist ein real existierendes Prinzip, dieser Gedächtnispalast. Und darin flüchtet sich Hannibal Lecter, deshalb spürt er auch kein Schmerz, als er von den Verger-Leuten gefoltert wird. Schweine fressen ihn nicht. Es ist das erste Zusammentreffen zwischen Starling und Hannibal Lecter, passiert erst in den letzten 15 Minuten. Das ist auch bemerkenswert, wenn man überlegt, wie sich Jodie Foster und Anthony Hopkins im ersten Film behagt haben. Er sagt zu ihr, you look well, sind seine ersten Worte. Sie sagt einfach nur, shut up. Und will mit ihm dann also flüchten. Es gibt eine Abänderung zum Roman. Im Roman spielt ja auch die Schwester von Mason Verger eine Rolle. Ist auch eine Wrestlerin, die am Ende lebende Aale in den Rachen ihres Bruders stopft, damit er dann erstickt. Das Ende Mason Vergers ist sehr, sehr gut hier in dem Film. Es ist eine gute Idee von Mehmet gewesen und Steven Salien. Hannibal Lecter befreit sich und trägt dann Clarice Starling aus der Scheune. Mason Verger im Rollstuhl muss sich das alles ansehen von so einer Empore aus. Er hat eigentlich gehofft, die Wildschweine zu sehen, wie sie halt Hannibal Lecter auffressen. Muss sich das ansehen. Und dann sagt dann Hannibal Lecter zu dem Pfleger von Mason Verger, der immer schlecht behandelt wurde von ihm, hey, warum schubst du ihn nicht einfach runter zu mir? Sag dem Polizisten, ich war's. Und dann macht er das auch. So stirbt Mason Verger. Ein sehr, sehr schöner, kluger, einfacher Satz. Tell him it was me. So ein klassischer Anti-Helden-Abschied einfach. Ne? Wenn jemand Scheiße baut, sag doch einfach, ich war's. Das ist toll. Unabhängig davon hat Thomas Harris jeden Tag mit seiner Mutter telefoniert bis zu ihrem Tod. Auch das spielt sicherlich für die Psychologisierung seiner Figuren eine Rolle.
Ja, das ist ein höchst bizarrer Film, auch untypisch für Ridley Scott. Ich finde das Florenz schön gefilmt, dass ich erinnere mich gern wie Anthony Hopkins da flaniert und die Spannung aufgebaut wird. Unschön wird es dann, wenn Ray Liotta später gezeigt wird mit dem offenen Gehirn und die Wildschweine. Das fand ich alles höchst merkwürdig und auch für Steven Zaillian nicht nur untypisch, sondern ich hab mich gefragt, ob Zaillian großen Spaß daran hatte, das zu schreiben. Es ist nicht so gut inszeniert, es gibt Verfolgungsjagden, die, also sowas macht Ridley Scott natürlich mit Links. Es gibt Geheimnis, aber eigentlich kreist es um nichts bei aller Psychologisierung. Und das ist natürlich ein Taschenspielertrick, dass Hopkins und Julianne Moore die längste Zeit des Films gar nicht zusammen sind. Ne? Also das ist vielleicht der schönste Trick des Films, bei dem ich aber dachte, also Steven Zaillian ist nicht fertig geworden, Ridley Scott ist nicht fertig geworden, vielleicht ist auch Anthony Hopkins nicht fertig, nur Ray Liotta ist fertig geworden in dem Film.
Ja.
Ja.
Naja, es ist, der Roman erschien 1999, 11 Jahre nach Schweigender Lämmer, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon eine Dino De Laurentiis Produktion gewesen ist, aber er wollte das Ding natürlich auch schnell auf der Leinwand haben. Es ist ganz, ganz eindeutig der schlechtere der beiden Ridley Scott-Filme in jenem Jahr. Black Hawk Down ist besser. Aber er war damals ein Hit. Er hat natürlich einen ganz anderen visuellen Stil, Ridley Scott, als Jonathan Demme ihn hat, der er bescheidener gedreht hat, fast auf Fernsehniveau, aber gar nicht im schlechten Sinne. Ich finde einfach die Figur, die Überzeichnung des Hannibal Lecters in dem Film weniger erträglich als in dem Buch. Und auch wie er diesen Inspektor Fazzi am Ende quält,
ja.
Die dann die Gedärme raushängen und er darauf verweist, dass schon seine Ahnen Versager gewesen seien. Das zeigt auch, dass diese gesamte Geschichtsversessenheit, die Dr. Fell, ne, also alias Hannibal Lecter in Florenz auslebt, eigentlich nur eine Farce ist. Ne. Er verwendet alles gegen jeden, wenn er es nur kann. Naja, also es hat Spaß gemacht, den Film zu gucken. Deswegen ist es aber leider auch kein guter Film. Das allein reicht nicht, wenn ein Film Spaß macht. Ich finde die Maske einfach abscheulich, die Gary Oldman hat. Ich weiß nicht, warum man sich diesen Maskenrollen so hingezogen fühlt. Schlimmere Maske als Vanilla Sky auf jeden Fall, und ich gebe dem Film 2,5 Sterne.
2 Sterne.
Gut, dann sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Es kommen noch einige Highlights in Teil 2. Ich sage nur Herr der Ringe und Harry Potter.
Bis bald. Bis demnächst. Dankeschön.